Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Wow. Okay, das war bisher das coolste Intro, was wir je hatten. Herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast von Höhenmeter pro Kilometer. Ida, wie hoch ist dein Puls?
Ich fühle mich wie kurz vorm Start. Also ich bin super, super nervös, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns eben hier schon im Vorgespräch unterhalten und da war ich noch relativ entspannt. Aber jetzt mit so vielen Gesichtern bin ich aufgeregt.
Also ich muss sagen, je mehr von euch hier unten reinkamen gerade, desto mehr ging mein Puls nach oben und er ist gerade auch noch oben. Aber ich glaube, es wird schon besser. Es ist richtig toll, dass ihr alle da seid. Irre, wie schnell das ging, wie schnell es ausverkauft war. Wir haben uns richtig, richtig gefreut. Herzlich willkommen in Innsbruck. Wer von euch läuft denn am Wochenende? Okay.
Ich glaube, wir müssen das ein bisschen runterbrechen. Wer läuft die 110 Kilometer? Wow. Also ich würde sagen, es ist die schönste Strecke, deswegen beste Wahl. Wer läuft die 85 Kilometer? Das sind schon ein paar mehr. Ja, Applaus.
Kurze Zwischenfrage, wer von euch wird denn Höhenmeter pro Kilometer während dem Laufen hören? So.
Daran arbeiten wir noch bis zum Ende. Wer läuft denn die 65 Kilometer? Auch noch nicht so, oder? Ja. Dann würde ich schätzen, die meisten laufen 42 und 35 Kilometer. Wer ist das? Ja, okay.
Wer ist denn heute schon den Vertical gelaufen? Entschuldigung, ich wollte den Aha, okay.
Nicht
auch
schlecht.
Nicht schlecht. Ja.
Dann bleiben noch die 25 Kilometer. Und die 15 Kilometer. 15? Ja, sehr cool. Also wir wünschen euch auf jeden Fall allen ganz, ganz viel Spaß und freuen uns sehr, dass ihr euer Innsbruck-Elbwein-Wochenende jetzt mit uns hier einläutet.
Ja, ich glaube, besser kann es nicht losgehen. Ida, erzähl mal, wie sind denn deine Beine? Wir alle wissen natürlich, ich bin mir ziemlich sicher, ihr alle habt die letzte Folge bereits gehört. Ida ist am Samstag erst ihr Rennen gelaufen. Wie sind deine Beine?
Erstaunlich gut. Also ich war gerade vor der Aufnahme nochmal laufen. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. So schnell ging die Erholung sonst auch nie, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe auch keine Wunden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es würde mir leichter fallen, wenn ich irgendwie was hätte, wieso ich gerade nicht laufen kann. Aber Kimi, du hast heute ja schon trainiert. Wo warst du laufen?
Ja, ich bin die Vertical-Runde gelaufen. Bin einmal kurz oben durch den Bogen und dann direkt wieder runter, um anzufeuern. Das war sehr, sehr schön, weil mein Coach sitzt oben. Er sitzt nicht hier, was ich gerade sehr enttäuschend fand. Ich habe ihn nicht runtergehen sehen. Und wir haben gesagt, hey Kimi, wenn du jetzt schon in Innsbruck bist, dann nimm noch ein paar Höhenmeter mit. Und deswegen heute der Vertical, auch für mich, aber wesentlich entspannter als für die ganzen
Schnellen, die Trailhand gelaufen sind, ja. Und Vertical so. Also ich habe es vorhin im Livestream verfolgt und ich habe gedacht, boah, tolles Wetter, aber sauhart sah es aus.
Ja, ich muss sagen, ich hatte kurz oben, weil es ist schon, ich bin noch nie in Vertical gelaufen. Und dann, wo ich alleine für mich war und in meiner Pace war, dachte ich mir, aber eigentlich hätte ich mal Lust auf einen Vertical. Dann habe ich alle an mir vorbeilaufen sehen und habe das
revidiert.
Ganz schnell wieder zurückgenommen. Also ich glaube, Vertical ist nicht meine Strecke. Aber wer weiß, man soll ja nie sagen.
Ja, Kimi, was anderes. Weißt du, was diese Woche ist?
Unser Live-Podcast.
Abgesehen davon, hast du einen Tipp?
Nö.
Wir haben unser Dreijähriges.
Oh.
Ja. Also, der Podcast. Gut, Toni, ich hoffe, bei dir klappt das dann besser. Kimi und ich haben heute im Filmpodcast unser Dreijähriges.
Wow. Ja, also das ist das, was auf der Karteikarte Geburtstag war. Okay, genau. Sehr gut. ich habe vorher noch gefragt, was denn für ein Geburtstag. Aber ich glaube, wir wissen auch inzwischen alle, dass was Fakten und Daten und so angeht, ist die Ida ein Ticken besser. Ich schäme mich allmählich ein bisschen, weil auch das hatte ich wieder nicht auf dem Schirm.
Jetzt
aber alles
nie
gut an
vergessen
uns.
Nach diesem Moment.
Ja, sehr unangenehm. Aber gut, schön. Und schau, es hätte nicht besser sein können als so. Ich glaube, besser hätten wir es nicht feiern können.
Ja, das stimmt. Nach dem Community Run letztes Jahr mussten wir uns ja ein bisschen was anderes überlegen. Und ja, wir haben uns relativ spontan, würde ich sagen, darauf eingelassen und gedacht, mal schauen, ob das überhaupt wen interessiert. Und wir waren echt überwältigt, wie die Rückmeldung war und freuen uns sehr, dass ihr alle hier seid.
Ja. Also ich habe ja gesagt, wir kriegen das Ding nie voll. Ich war ja sehr skeptisch. Und jetzt sitzt ihr alle da und das ist wirklich toll, tatsächlich auch einfach mal Gesichter zu haben, weil normalerweise schauen wir ja immer nur uns an, was natürlich auch super schön ist.
Ich wollte gerade sagen.
Aber jetzt mal wirklich euch zu sehen, ist wirklich toll. Und ich hoffe auch sehr, dass es nicht das erste und letzte Mal ist, sondern dass wir das auch in Zukunft immer mal wieder hinkriegen. Also ja, ich glaube, wir können es nicht oft genug sagen. Es ist richtig toll, dass ihr alle hergekommen seid und das mit uns macht.
Ja. Und wo wir jetzt schon dabei sind, Kimi, ich lasse dich jetzt eine Community-Frage ziehen.
Ja. Ich dachte jetzt gerade kurz, weil du aufgestanden bist, es kommt jetzt irgendein Live-Act oder irgendwas. Okay. Ah, warte mal.
Ja, ich habe mir den Tanz für heute aufgespart.
Den du uns immer noch schuldest übrigens. Ich wollte es nur mal in die Runde geworfen haben.
Ich weiß.
Aber gut. Sehr schön. Die Frage kommt von Max. Liebe Grüße zurück. Wie war für euch der Übergang vom Hobbysport zum Profisport?
Schöne Frage. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, das so genau zu definieren. Ich würde sagen, dass mein damaliges Angebot von The North Face 2020 meine Eintrittskarte in den Profisport war. Allerdings kann man das ja nicht planen. Also ich habe damit nicht gerechnet. Da war Trailrunning am Boom. Es gab kaum Profis. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich an dem Tag realisiert habe, okay, ab jetzt bin ich Profi. Das war schon ein langsamer Übergang, der damit begonnen hat, dass ich halt entschieden habe, okay, ich laufe internationale Rennen. Das war so 2019, 2020. Okay, ich ziehe nach Innsbruck, um zu schauen, wie gut kann ich werden, wenn ich dort auch wirklich am Berg trainieren kann und nicht nur in Hannover im Flachen laufe. Und dann kam halt mit Erfolgen und eben neuen Partnern und dann eben diesem ersten Profivertrag so der Übergang. Aber im Nachhinein sagt sich das halt immer leichter als in dem Moment selber. Wie war das bei dir?
Ja, also ich habe jetzt gerade, wo du beantwortet hast, überlegt, wir hatten so eine ähnliche Frage schon mal. Ich habe gerade ein bisschen, hier wird sogar schon genickt, okay. Also Hardcore-Fans, sehr schön. Ich habe gerade überlegt, was ich damals gesagt habe, aber ich glaube tatsächlich, bei mir war es auch so schleichend, weil das war ja nie der Plan, in den Profisport reinzugehen und deswegen habe ich jetzt auch nicht so den Zeitpunkt, wo ich sagen würde, da hat es Klick gemacht und da wusste ich, ich will das beruflich machen. Aber ich glaube, es war schon so ein bisschen natürlich zum einen der Vertrag mit Adidas, der dann irgendwann einfach so war, dass man sagen konnte, okay, davon kann ich jetzt leben. Aber es war schon auch ein bisschen tatsächlich das Wegziehen, würde ich sagen, aus Bamberg nach München und dann so ein bisschen zu merken, boah, wenn ich quasi jetzt versuche, einen richtigen Job zu machen, dann muss das Laufen so ein bisschen in die zweite Reihe rucken und das wollte ich nicht. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, nee, ich packe jetzt das Laufen in den Vordergrund und ich glaube, das war so ein bisschen die Entscheidung für mich, nee, ich will das jetzt wirklich gescheit machen.
Ja.
Und deswegen würde ich das als Antwort nehmen.
Ja, das macht ja auch Sinn. Bei mir war es schon auch so, dass ich während dieser ersten zwei Jahre auch Golden Trail Series laufen, ich halt immer noch Nebenjobs gemacht habe. Also ich habe studiert und hatte Nebenjobs, um Miete zu verdienen. Und es war mehr so Produktsponsoring, mehr, okay, hier gibt's mal Antrittsgeld oder da mal ein Preisgeld. Aber es war wirklich nicht, das ist mein Lebensunterhalt. Und das hat sich dann halt erst durch diesen Boom im Trailsport verändert. Aber ich glaube, was bei uns beiden gleich ist, heute ziehen halt Leute nach Innsbruck und sagen, ich möchte versuchen, Profi zu werden. Das war da einfach noch nicht so.
Das wäre jetzt aber eine Frage von mir anschließend. Jetzt so im Rückblick, würdest du sagen, wärest du nicht nach Innsbruck gezogen, wäre alles anders?
Ja, Hannover hat nicht so viel Berge. Ich glaube, das war für mich schon so ein bisschen, ich habe da schon einen Weg eingeschlagen, der alles verändert hat. Allerdings war das wirklich nicht mit dem Hintergedanken. Also ich muss auch sagen, an erster Stelle stand schon auch mein Studium, das Architekturstudium und dann das im Downhill besser werden. Aber ja, so wie es geklappt hat, bin ich sehr glücklich.
Also man muss jetzt auch mal dazu sagen, als in München wohnende Person, es geht auch ohne Berge vor der Nase. Aber ich verstehe natürlich, dass man auch sagt, also wie gesagt, ich bin heute den Vertical gelaufen und habe mir auch gedacht, sowas vor der Haustür macht natürlich Sinn. Aber wie du jetzt auch selber weißt, ist natürlich sowas wie ein Stairmaster oder
super, vor allem mit Gewichtsweste. Nein, ich meine, von Hannover war ich auch nicht dicht an den Bergen. Also ich konnte mal, wenn ich den Zug genommen habe, zum Brocken. Aber der Brocken ist auch kein Vergleich jetzt zu den Alpen. Ich weiß, das tut jedem weh, der dort aus der Nähe kommt. Und deswegen traue ich mich das auch immer nicht zu sagen. Aber ich komme ja selbst ursprünglich daher. Es ist einfach was anderes, als wenn man ja mehr im Süden Deutschlands lebt.
Also mein Hausberg war ganz lange der Olympiaberg. Ich bin mir ziemlich sicher, dagegen ist der Brocken um einiges besser.
Ja gut, dann zieh noch bitte eine zweite Frage.
Jetzt bist du dran. Ups, wo ist der schwer? Okay.
Okay. Sehr schöne Handschrift. Tipps für den Umgang mit längeren verletzungsbedingten Laufpausen. Und die Frage ist anonym.
Da muss ich jetzt tatsächlich sagen, das hatte ich noch nie selber eine längere Verletzungspause. Toi, toi, toi. Aber ja, deswegen kann ich gar nicht so viele Tipps da jetzt aus eigener Erfahrung geben. Magst du vielleicht eher beantworten?
Ich sehe so aus. Okay. Nein, also es stimmt schon. Ich meine, letztes Jahr, ja, nachdem ich mir die Außenbänder gerissen habe, musste ich pausieren. Und auch sonst hatte ich natürlich in meiner Laufkarriere, wenn man so will, schon mehrere Verletzungen. Das Schlimmste waren halt immer Frakturen. Das hatte ich vor allem beim Bahn- und Straßenlauf. Ja, ich kann verstehen, dass man die Frage aufschreibt, weil es kommt einem alles sehr, sehr schwarz und weiß vor. Und in dem Augenblick, wo man nicht verletzt ist und drüber spricht, ist es viel, viel leichter. Wenn man verletzt ist oder merkt, ich habe eine Verletzung, dann ist da so viel Frustration und so viel Unsicherheit. Was mache ich? Wieso wird es nicht besser? Wieso dauert es so lange? Mir hat es immer am meisten geholfen, eine konkrete Diagnose zu haben. Zu wissen, okay, das dauert jetzt erstmal mindestens 4 Wochen, mindestens 6 Wochen, mindestens 8 Wochen. Weil das leichter ist als, okay, ich gucke morgen wieder, wie es ist. Und ansonsten hat es mir immer geholfen, irgendwie andere Sachen in der Zeit zu finden, die mir Freude machen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, an Schwächen zu arbeiten. Ich meine, ich habe immer in der Zeit extrem viel Stabis gemacht, alles, was man halt sonst nicht so macht, Krafttraining gemacht und ja, einfach versuchen, auf sich zu schauen, gesund zu essen, alles zu tun, dass die Erholung irgendwie voranschreitet. Aber das sagt sich wirklich viel leichter, wenn man nicht gerade selber in der verletzten Situation steckt.
Also ich glaube, warum ich jetzt gerade die Frage so ein bisschen an dich weitergegeben habe, ist auch, weil, wie du gerade richtig sagtest, es ist immer einfach, wenn man halt irgendwie Ziel gerade ist und womöglich kurz vor einem neuen Wettkampf steht und man läuft und alles ist wunderbar, dann ist es immer einfach zu sagen, ja, wenn du halt verletzt bist, dann machst du ein bisschen Pause und machst halt ein bisschen Stabi und dann wird es auch wieder. Deswegen halte ich mich da mit Tipps immer zurück, weil ich weiß, wie ich schon drauf bin, wenn ich mal eine Woche erkältet bin oder so. Und ich glaube, wenn ich dann tatsächlich mal eine längere Pause haben sollte, weiß ich einfach nicht, wie ich darauf reagieren würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil meines Tages dann sehr grantig wäre und dass es mir sehr schwerfallen würde, mir dann zu denken, ja, jetzt mache ich halt Stabis und suche mir was anderes. Von daher verstehe ich die Frage auch total. Aber ich glaube, was tatsächlich helfen kann, und ich glaube, das machen wir beide auch, ist noch was anderes zu haben. Also das ist genau der Grund, warum ich auch schreibe und warum ich auch irgendwie versuche, mir ein zweites Standbein aufzubauen, um eben nicht nur dann in diesem Laufzirkus zu Hause zu sein. Und deswegen, das wäre jetzt auch so ein bisschen dann meine Herangehensweise, glaube ich. Wenn ich wüsste, ich kann länger nicht laufen, dann mich irgendwie auf was anderes fokussieren.
Ja, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es immer hilft, zu akzeptieren, dass man im Moment daran nichts ändern kann, dass es jetzt gerade blöd ist, dass das immer so der erste Moment ist, ab dem es einem eigentlich ein bisschen besser geht und dann halt wirklich Erwartungen runterschrauben. Ich kann halt jetzt im Augenblick nicht laufen. Und was auch hilft, so ein bisschen darüber nachzudenken, dass es irgendwann jedem mal so geht. Es kommt niemand durch sein ganzes Laufleben ohne eine kleine Verletzung. Und ich glaube, man wird auch von Verletzung zu Verletzung weiser und kann dann Frühzeichen erkennen. Man weiß, was funktioniert für einen, wie erhole ich mich besser, was funktioniert nicht. Weil ich habe auch viele, viele Sachen probiert, die mir andere geraten haben, die für mich überhaupt nicht funktioniert haben. Viel
Magst
Geld aus dem
Beispiel
Fenster
nehmen?
Geschmissen.
Nennen?
Ja, ich weiß nicht, ob man das darf.
Okay.
Ich habe zum Beispiel echt schon oft Stoßwelle probiert und Stoßwelle funktioniert bei mir wirklich gar nicht. Und das ist auch was, was teuer ist, wo viele drauf schwören. Es hat bei mir noch nie funktioniert. Ja, ist jetzt eine ganz persönliche, eine ganz individuelle Sache. Aber ich glaube, so hat jeder ein paar Sachen, die für ihn gut funktionieren und Sachen, die gar nicht funktionieren.
Ja,
Bitte sehr, du darfst ziehen.
Okay, ziehe ich jetzt noch mal. Ah, da steht viel, nehme ich die mal. auch anonym. Wenn ihr eurem jüngeren Ich rückblickend noch etwas für den ersten Trailrun oder das erste Trailrunning-Event mit auf die Strecke geben könntet, was würdet ihr in dem Fall sagen?
Ja, das ist leicht. Ich habe bei meinem ersten Trailrun einen wasserfesten Schuh angezogen, der nicht eingelaufen war. Und ich hatte extrem viele Blasen danach. Ich würde sagen, es waren so 11 oder 12. Es war ganz, ganz schlimm.
11 oder 12? Okay. Ja. Ich musste gerade ein bisschen überlegen. Erstes, ist für jemanden hier, der anwesend ist, das jetzt das am Wochenende kommende Event das erste Trailrunning-Event?
Ach, seid ihr die Schuhe vorher eingelaufen? Sehr gut.
Okay. Also ich muss sagen, das Innsbruck Elfrein war auch eines meiner ersten, jetzt nicht das allererste, aber eines meiner ersten, und ich weiß noch, dass ich, und das ist ja auch irgendwie normal, also ich habe zwar immer gesagt, ich bin kein Wettkampftyp und so, aber wenn ich dann am Start stand, das war damals der 25er, und ich war arg verbissen und ja, auch damals noch nie gelacht und so weiter. und ich glaube, das wäre vielleicht so ein Tipp. Ich habe mir auch heute gedacht, so cool, wenn ich beim Vertical mitlaufen würde, dann würde ich wirklich versuchen, das Ganze irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber aus Spaß zu machen und nicht halt die ganze Zeit nur verbissen dem Ziel entgegenzugucken. Und ich glaube, das wäre vielleicht so ein Tipp, zu sagen, ja, jetzt hab auch mal Spaß dran und genieß es mal ein bisschen und deswegen auch habt Spaß am Wochenende. Also ja. Ich glaube, es wird richtig cool, das Wetter wird richtig toll, die Strecken sind der Hammer. Also ich glaube,
ja, ich glaube, es hilft vorher, sich zu sagen, es kommen Challenges, auf die bin ich nicht vorbereitet. Weil wenn man mit der Erwartung reingeht, man ist optimal vorbereitet, dann läuft irgendwas schief und dann fällt man tiefer. Ich würde echt mit Spaß dran gehen und mit der Einstellung, irgendwas heute wird der Tag für mich bereithalten, womit ich nicht plane und was mich herausfordern wird.
Ja. Was meinst du, sollen wir noch eine ziehen oder?
Zieh noch eine.
Nee, doch. Also du in dem Fall, aber jeder macht eine, Ida. Oder dann vielleicht.
Das ist echt schwierig. Ich habe das Gefühl, dass mein Hocker sich immer wegdreht und ich nachher richtig Bauchmuskelkater habe. So. Ich muss erstmal die ganzen lieben Nachrichten da vorlesen. Okay, die Frage ist, habt ihr jeder 3 Schlagworte, was Trailrunning für euch bedeutet?
Oh, boah, okay, 3 Schlagworte. Hast du gerade schon was parat? Weil mir fällt gerade jetzt auf die Schnelle.
Also das Erste, was mir einfallen würde, auf die Schnelle wären Freiheit, Natur und Puls.
Oh, wow, okay. ja, nicht schlecht. Ich glaube, mein erstes war Rückzug tatsächlich. Rückzug, Berge und ja, Freiheit war schon auch dabei. Ja.
Ja, es klingt immer so kitschig, aber es ist wirklich das, was mir halt einfällt, weil ich auch sagen muss, wenn ich das lese, ich bin ein Typ, ich denke immer eher in Bildern. Mir kommt als erstes ein Bild von mir auf dem Trail in den Kopf und da bin ich nun mal alleine in der Natur am Berg. Das ist einfach so. Und ich habe das Gefühl, ich spüre meinen Puls. Das ist so das Erste, was mir dann in den Kopf schießt.
Ja, wir haben jetzt beide nicht Höhenmeter gesagt. Und ja. Kilometer auch nicht.
Es war halt nicht vorher geskriptet.
Ja. Nee, schön. Ja.
Aber jetzt, bevor wir in den zweiten Teil übergehen, Kimi, wir bekommen immer wieder Fragen zu zyklusbasierten Training. Und ich habe eine Frage von unserer Hörerin Alina für dich mitgebracht oder vielmehr eine Kombination aus 2 Fragen. Und Alina hat gefragt, wurdet ihr jemals ärztlich beraten, weil sich der Zyklus durch das Training verändert hat? Und habt ihr erlebt, dass sich der Zyklus durch intensives oder langes Training verändert hat?
Ja, also wir haben auch, weil wir eben sehr, sehr oft Nachrichten dazu bekommen, oft Fragen bekommen, haben wir eigentlich auch schon lange überlegt, nochmal so eine Spezialfolge zu machen. Und ich glaube, mehr als spezial wird es heute, also das ist ja sehr speziell. Zyklus, ein großes Thema. Also ich muss sagen, ich habe noch nie eine ärztliche Beratung dazu bekommen, einfach aus dem Grund, dass ich wirklich sagen muss, dass ich mein Zyklus, meine Periode im Laufe meiner Laufkarriere kaum verändert hat. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass ich besonders in den ich sage jetzt mal, trainingsstärksten Monaten im Sommer, wenn dann auch viele Höhenmeter dazukommen, was für mich ja sehr, sehr ungewohnt ist. Wenn ich meistens in München trainiere, dann merke ich schon, dass meine Periode ein bisschen unregelmäßiger wird. Dann merke ich auch, dass ich vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, drüber bin, wenn das ein bisschen schwankt. Aber es war wirklich bisher, toi toi toi, noch nie so, dass ich das Gefühl hatte, boah, jetzt wird es irgendwie so, dass sie ausfällt, dass sie nicht mehr kommt. Weil das ist natürlich dann ein Signal des Körpers, dass einfach was nicht stimmt. Und dann ist es auch einfach schon, ist die Grenze schon lange überschritten. Es ist aber schon so, dass der Guy, also mein Coach und ich, ich glaube vor 2 Jahren oder so, angefangen haben, das ein bisschen mit einzubeziehen in die Trainingsplanung. Also es ist jetzt nicht so, dass, ich würde jetzt nicht sagen, es ist zyklusbasiertes Training, das ist vielleicht zu viel, aber es ist schon so, dass ich eintrage, wenn ich meine Periode habe, weil man dann einfach grob weiß, hey, in der Woche davor ist mein Magen schlecht oder ich habe nicht so viel Energie. Und wenn ich wirklich merke, das funktioniert gerade mit Intervallen nicht, dann weiß ich halt auch in dem Sinne, weil ich einfach auch meinen Zyklus tracke, warum. Und dann kann man ein bisschen umplanen. Aber ich habe jetzt nicht einen Trainingsplan anhand, der sich irgendwie an meinem Zyklus orientiert. So würde ich es kurz und knapp beantworten. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich würde die Frage etwas anders beantworten. Bei mir war es schon so, ich meine, die den Podcast von Anfang an hören, die werden das wissen. Ich war ja im Sportinternat in Hannover und ich bin da mit so 15, 16 hingezogen. Für mich hat sich da dann einfach sehr, sehr viel geändert von, ja, ich trainiere maximal einmal am Tag oder mache verschiedene Sportarten hinzu. Ich trainiere jeden Tag Laufen und auch mit Frühtraining, also im Idealfall 2-mal Laufen. Und da ist man halt in einer Phase, wo man einfach im Wachstum steckt, wo jede Frau eigentlich irgendwann ihren Zyklus bekommt. Und das ist bei mir sehr, sehr lange ausgeblieben durch diese Trainingssteigerung. Und dazu kam, dass wir wöchentlich gewogen wurden vor dem Training mittwochs. Und ich war immer so das Paradebeispiel, weil ich war zart. Es war immer toll, Ida, du hast wieder nicht zugenommen. Klasse, ich davor extra nicht zum Mittagessen gegangen, damit ich auch wirklich keinen Gramm zugenommen habe. Danach bei den Bergläufen gnadenlos abgekackt. Aber so war das bei mir eine lange, lange Zeit. Und dann kam Stressfraktur nach Stressfraktur. Und mit 17 hat dann irgendein Arzt, der so in die Checkliste durchgegangen ist, mit mir das Blut durchgegangen ist, gesagt, ja du, wann hattest du denn das letzte Mal deine Tage? Und dann habe ich halt gesagt, ich habe meinen Zyklus noch überhaupt nicht. Und er hat dann gesagt, du, das geht gar nicht, du musst jetzt zum Frauenarzt, das müssen wir ändern. Das kann sowas von der Grund sein für diese Stressfraktur. Und das stimmt ja in gewisser Weise dann auch, das war ja da dann ärztlicher Rat. Das war dann nicht während Training und Zyklus, aber es war so der Beginn von all dem und für mich auch echt so der erste Moment, wo ich gedacht habe, es ist so wichtig, auf seinen Körper zu achten, völlig egal, was irgendwer anderes sagt und einfach erst verstanden habe, was der Zyklus auch wirklich für eine Rolle spielt in der Frauengesundheit, im Training, für die Knochengesundheit und für all das.
Wie ist es inzwischen bei dir? Also ich meine, seitdem sind ein paar Jahre vergangen. Bist du inzwischen, schaust du im Training, hast du quasi einen zyklusbasierten Trainingsplan?
Zyklusbasiert auch nicht, aber natürlich tracke ich meinen Zyklus. Ich tracke die Regelmäßigkeit. Ich fahre das Training zurück oder passe es an, wenn ich merke, dass es Unregelmäßigkeiten gibt. Der andere Moment, wo sich das nochmal so ein bisschen geändert hat, war mit dem Wechsel auf die Ultradistanzen. Was aber auch daran liegt, gar nicht mal an den längeren Strecken, sondern dass zu dem Zeitpunkt, also ich bin 2022 hier in Innsbruck, die 110 war mein erster Ultra und ich bin den gelaufen mit 1,5 Cliff Bars. Also ich habe mich wirklich nicht verpflegt. Und das liegt nicht daran, dass ich gedacht habe, das ist toll, sondern ich war einfach, ich hatte keine Ahnung. Man muss auch sagen, dieses Thema Verpflegung war da noch nicht so extrem präsent. Ich bin auch davor die ganzen Rennen 2019, 20, 18 in der Golden Trail Series immer nur mit Wasser gelaufen. Ich habe mich nie mit Gels versorgt. Das hat mir keiner beigebracht. Das haben die anderen irgendwie auch nicht gemacht. Die hatten natürlich Drinkmix in ihren Getränken, aber ich wusste das nicht. Zu mir hat irgendwann mal ein Physio gesagt, hey, probier doch mal einen Drinkmix. Das ist vielleicht gut für deine Beine. Also das war einfach Unerfahrenheit und da habe ich schon gemerkt, als ich nach diesem Ultra ins Ziel kam, hat sich das Ganze voll verschoben, 1-2 Zyklen sind ausgeblieben und ich muss das Training voll zurückschrauben, meine Ernährung anpassen, wieder auf mein normales Gewicht zurückkommen. Das war das einzige Mal eigentlich in den vergangenen Jahren, seit ich meine Periode bekommen habe, wo ich Schwierigkeiten hatte.
Also für dich nicht nur 1,5 Cliff Bars, wenn du dann die 110 läufst. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das bei mir war damals mit Verpflegung, aber ich glaube auch sehr, ich weiß noch, ich habe einmal eine Flask voll gemacht mit 10 Gels oder so.
Wow.
Und habe aber...
Das war eine schöne Schweinerei beim Saubermachen.
Unterschiedliche Geschmäcker, muss man dazu sagen, und kein Wasser, um das Ganze ein bisschen aufzulösen. Und das Ganze hat leider überhaupt nicht funktioniert. Das war beim Rennsteigmarathon, aber Marathon ist zum Glück nochmal eine kürzere Distanz. Das heißt, zur Not kann man es überbrücken. Aber es ist ganz interessant, dass wir inzwischen einfach andere Methoden haben, um sich da einfach ein bisschen schlau zu machen und zu hören, wie es andere machen. Podcasts etc. eignen sich da ganz gut, um einfach irgendwie zu hören, wie es die anderen machen. Hast du irgendwie das Gefühl, weil du meintest, du trackst auch, dass dich der Tracker manchmal stresst, wenn es aufs Rennen zugeht?
Stressen nicht, aber was ich natürlich nicht leugnen kann, als ich jetzt wusste, ich laufe Mont Ventoux als Ersatzrennen, habe ich sofort gesehen, okay, das fällt genau auf den ersten Zyklustag. Und ab da habe ich halt gedacht, shit, was ist, wenn das da wirklich passiert, wenn ich wirklich am ersten Tag, weil das für mich einfach der Schlimmste ist, mit Krämpfen laufen muss. Und man kann es dann in dem Moment nicht ändern. Das, was ich schon mache vor der Saison, ist einmal drüber schauen, dass ich hoffe, wenn der Zyklus sich nicht verändert, dass ich bei keinem Rennen Probleme habe. Aber ja, das war nun mal nicht geplant und deswegen musste ich da jetzt einfach mit umgehen, mich arrangieren.
Mhm. Also ich mache das tatsächlich auch. Ich gehe, sobald der Wettkampfkalender feststeht, wird einmal das ganze Jahr angeguckt. Es ist natürlich immer so, dass sich das zumindest so für 1, 2, 3 Tage dann schon verschiebt. Aber ich merke sofort, wie es innerlich sich zuschnürt, wenn gewisse Rennen auf eben jene Tage fallen, wo das blöd ist, weil das kann einfach wirklich im blödesten Fall ein Rennen kosten, wenn man Pech hat. Aber ich versuche das inzwischen nicht mehr so an mich ranzulassen.
Ja, aber wir haben jetzt also gut drüber fachgesimpelt, aber wir sind keine Expertinnen und deswegen würde ich sagen, holen wir uns jetzt eine Expertin auf die Bühne und das ist die liebe Tamara. Applaus für Tamara. Ja, ich versuche das Mikro dicht da an den Mund zu halten.
Bisschen horizontaler.
Also Tamara ist nicht nur Trainerin, sondern auch Ernährungscoach und ehemalige Skirennfahrerin. Und du hast dich ja spezialisiert auf Frauen und Training. Und wir sind jetzt ganz gespannt, was du uns heute erzählen kannst. Danke, dass du da bist.
Ja, richtig schön. Danke für die Einladung. Freut mich total. Ich finde, die zwei Mädels sind schon richtig gut eingestiegen hier heute. War bisher schon sehr interessant. Und ich freue mich besonders, dass ihr das Thema aufgreift, erstens. Aber dann auch, dass ihr so offen über eure Erfahrungen redet. Weil ich glaube, das ist das Wertvollste für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch so ein bisschen mitzuerleben, wie geht's Profis, wie geht's überhaupt anderen, damit das Thema so ein bisschen eine Präsenz kriegt. Also danke dafür.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich mir halt damals gewünscht hätte, als ich so 16, 17 war, sich mein Training geändert hat und irgendwie niemand so wirklich mir geholfen hat. Deswegen hoffe ich, dass wir da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen.
Ich glaube sowieso, das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, aber ich glaube, dass es eigentlich, weil inzwischen oder immer noch ist es so, dass man, wenn man gefragt wird, hey, trainierst du anhand deines Zyklus oder ist das Thema, und dass man so richtig freudig sagt, ja, also ich bin schon eine von denen, die das macht. Und eigentlich ist das ist was Schönes, aber irgendwie auch erschreckend, wenn man merkt, dass viele, also dann fast schon, dass das einfach noch so eine Neuheit ist und bei vielen einfach noch gar nicht so angekommen ist. Und deswegen wollen wir versuchen, das Ganze noch ein bisschen mehr zu öffnen, das Thema. Ich stelle dir mal die erste Frage, die wir heute mitgebracht haben. Was genau bedeutet eigentlich zyklusbasiertes Training? Was ist dabei Mythos und was wissenschaftlich belegt?
Also prinzipiell hat der weibliche Zyklus verschiedene Phasen und zyklusbasiertes Training bedeutet einfach, dass man diese hormonellen Schwankungen in seine Trainingsplanung mit integriert und auch die Ernährung und Regenerationsstrategien daran anpasst. Und es gibt viele wissenschaftliche Belege für einige Fakten, die auch tatsächlich Sinn machen, sich anzuschauen im Zyklusverlauf, passend zum Training. Also da fällt zum Beispiel rein, dass Östrogen eine anabole Wirkung hat, also ist eher aufbauend und es ist entzündungshemmend. Östrogen, weibliches Geschlechtshormon, haben wir in der ersten Zyklusphase ganz besonders stark. Das ist so ein bisschen so aktivierend. Frauen fühlen sich da ja energiegeladener, aber tatsächlich auch der ganze Stoffwechselprozess ist mehr auf Aktivität ausgerichtet. Der Energiestoffwechsel läuft über die Kohlenhydratversorgung. Meine Stressresilienz und auch die Belastungsverträglichkeit ist höher. Und was man auch weiß, ist, dass Östrogen das Gewebe so ein bisschen elastischer macht. Das heißt, auch gleichzeitig steigt das Risiko für Verletzungen in dieser Phase. Im Gegensatz dazu, in der zweiten Zyklushälfte, wenn das Progesteron, also der Gegenspieler vom Östrogen, aktiviert wird, das hat eher eine beruhigende Wirkung, das ist eher erhaltend oder tatsächlich sogar ein bisschen katabol, also eher abbauend. Frauen fühlt es vielleicht eher, dass ihr euch zurückgezogener fühlt, eher so vielleicht in die Innenschau wollt.
Ja.
genau. Und es spiegelt sich auch eben im Training wieder, also die Belastungsfähigkeit in dieser Phase ist eine viel geringere. Die Ruheherzfrequenz steigt automatisch, der Grundumsatz steigt. Das heißt, ein Training in der ersten Zyklushälfte fühlt sich weniger intensiv als das gleiche Training in der zweiten Zyklushälfte. Dafür gibt es schon die wissenschaftlichen Belege. Also man kann klar danach gehen oder auch sagen, Reize, Intensitäten, Umfänge kann man nach diesen Zyklusphasen planen. Genauso die Ernährung kann man dazu mitplanen, weil gerade wenn ich in diesem anabolen Aufbau bin, da geht es natürlich schon viel um Struktur oder also ich brauche Baustoffe. Gleichzeitig, wenn ich im Kohlenhydratstoffwechsel bin, verstoffwechsel ich einfach die Kohlenhydrate schnell. Macht auch Sinn, dass man da viele Kohlenhydrate zuführt und andersrum in der zweiten Zyklushälfte eher dann im Fettstoffwechsel bleibt und dieses Regenerative stärker unterstützt. Das sind auch noch ganz zwei wichtige Eigenschaften, dass die erste Zyklushälfte erholt man sich besser, die zweite Zyklushälfte geht das alles ein bisschen langsamer. Also macht auch da wieder ganz viel fürs Timing. Diese Sachen sind alle wissenschaftlich belegt. Lehne mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, zyklusbasiertes Training alleine ist das Nonplusultra, weil ja, man kann diese Effekte messen und wenn sich Frauen an die Trainingsplanung, Ernährungsplanung, all das halten, sind diese Effekte erkennbar. Trotz allem kommen ja so viele Einflüsse auf die Leistung mit rein, wenn ihr beim Reisen seid. Wie seid ihr angekommen? Wie habt ihr geschlafen? Wie war die Versorgung generell? Also da fließt ja so viel rein oder ist emotional irgendwas passiert, was man einfach da noch mit berücksichtigen soll. Also es unterstützt das Ganze, aber ich würde jetzt rein auf die Ergebnisse, wenn man auf das abzielt, vielleicht einfach nochmal eben diese anderen Aspekte noch in Betracht ziehen. Und was ich auch merke, ich bin jetzt einfach in meinem Redefluss und mach einfach weiter. ich finde immer so zyklusbasiertes Training, also irgendwie ist der Zyklus einfach beschrieben, oder? Man kann ganz klar sagen, das sind die Phasen, das ist alles nachvollziehbar, es ist auch alles wissenschaftlich belegt und trotz allem hat es in dieser Einfachheit ja eine totale Komplexität, oder? Also es ist wahnsinnig individuell. Ihr habt jetzt selber von euch erzählt, wann die erste Periode war, was da alles Einflussfaktoren darauf waren. Und so geht es ja uns allen. Also was ist auch genetisch bedingt? Wie ist mein Trainingszustand? Habe ich hormonell verhütet? All dieses fließt ja damit rein und verändert dementsprechend ja auch unser Empfinden. Also du wirst deinen Zyklus ganz anders wahrnehmen als ich und die Ida nochmal anders. Und so geht es ja uns allen. Deswegen finde ich schwierig zu sagen, okay, das ist das Konzept und danach trainiere ich. Und für mich macht es einfach wahnsinnig viel Sinn, wie ihr das ja auch schon erzählt habt, einfach individuell an den Körper und an die Wahrnehmung, an das Empfinden einfach anpassen.
Also eigentlich stellen wir sehr, sehr oft in diesem Podcast fest, tatsächlich, vieles ist einfach individuell. Es ist nicht immer so ein Schema, was hinter vielem steckt. Das war so mein erster Gedanke. Und ich, also, ja. Nee, ich frage mich manchmal schon so ein bisschen, ob es mir quasi helfen würde, wirklich so ein bisschen mich in eine Struktur zu packen oder so zu bleiben, wie wir jetzt gerade unterwegs sind, so ein bisschen das schon im Auge zu behalten, aber sehr locker.
Ja, aber ich habe mir da auch schon mal, also für Trailrunner, für Leistungssportler Gedanken darüber gemacht und ich habe es ja schon erwähnt, ihr schaut euch vorher einmal den Terminkalender an und ihr seht, okay, manche Events werden einfach auf die Periode fallen. Und in eurem Kontext ist es natürlich dann schwer zu sagen, ich plane jetzt alles nur nach meinem Zyklus, weil es kann euch passieren, dass ihr auch mal Höchstleistung zum Periodenstart bringen müsst. Und es macht dann natürlich ja schon auch irgendwo Sinn, den Körper in dieser Belastung kennenzulernen und auch mal zu erfahren, okay, was sind denn dann meine Strategien, dass ich da irgendwie mit klarkomme und nicht in dem Wettkampf dann da total überrumpelt werde und mich frage, um Himmels Willen, jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr wohin oder ich muss abbrechen oder wie auch immer. Also ich würde da schon einen großen Unterschied auch nochmal machen zu Profisport und Hobbysport, weil einfach doch dieser, der gesundheitliche Aspekt im Hintergrund ja auch dann irgendwo mitschwingt und ihr da einen ganz anderen Fokus drauflegen könnt. Genau.
Ich habe vor 4 Jahren, ist das glaube ich schon her, oder 5 Jahre, in jeder Zyklusphase einen V2-Max-Test gemacht. Und da war das so, dass mein bester Wert in den ersten 2 Tagen meines Zyklus war. Und ich meine, auf dem Papier ist es schön und deswegen habe ich mir zum Beispiel auch immer eingeredet, wenn es jetzt so ist wie dieses Wochenende, hey, das ist meine Superpower, sei mir dahingestellt, was mir die VO2 Max für 100 Kilometer bringt. Aber ich habe mir es trotzdem eingeredet. Aber das Gefühl ist natürlich trotzdem nochmal ein anderes, weil man fühlt sich einfach schwerer, man hat Magenkrämpfe oder Unterleibsschmerzen. Man fühlt sich einfach natürlich nicht so wie in der Zykluswoche 3 oder 4. Da finde ich halt auch spannend, wie dann der Test, bei mir zumindest, also das Wissenschaftliche und das Gefühl auch nochmal so weit auseinandergegangen sind.
Total spannend und das finde ich ist eigentlich so ein wesentlicher Punkt, oder? Also man kann wissenschaftlich alles darlegen und erklären, aber wie dann die jeweilige Frau dann damit umgeht oder was sich dann tatsächlich zeigt, bleibt total individuell. Ich merke zum Beispiel auch kurz bevor ich meine Periode kriege, denke ich immer, oh, jetzt muss ich Krafttraining machen. Und
das denke ich nie.
Und eigentlich sagt man da eher so ein bisschen das Rückzug, sanfte Bewegung. Also es bleibt wirklich ganz, ganz individuell. Ja.
Ich stelle dir jetzt mal unsere 2. Frage. Und die wäre, welche hormonellen Phasen im Zyklus besonders relevant sind fürs Training?
Ich finde, eigentlich kann man da keine Phase ausschließen, weil ja jede so, ich sage jetzt mal, Vorzüge mitbringt. Mhm. Und man einfach so ein bisschen schauen kann, wie man das Training clever plant, würde ich sagen. Weil, ja, es macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, wenn ich meine Intervalle mache in dieser Phase, wo eben Östrogen ganz hoch ist und ich mich energiegeladen fühle, ich schneller regeneriere, das kommt ja alles dazu. Oder auch gerade diese erste Phase, die ist ganz, die ist super zum Beispiel für Krafttraining, weil einfach auch die Muskelsynthese da eine bessere ist. Auch das neuromuskuläre System ist da einfach besser aktiviert. Das heißt, all diese Reize, Schnelligkeit, Krafttraining machen vielleicht in der ersten Phase mehr Sinn. Oder Intervalle. Und in der zweiten Phase wird es dann eher zu Dauerläufen gehen, wo vielleicht die Belastung ein bisschen eine niedrigere ist, der Umfang dafür aber ein höherer. Einfach dementsprechend anpassen. Und ich glaube, ganz wichtig, oder finde ich immer ganz wichtig, ist auch noch so dieser emotionale Zustand, den irgendwie so ein bisschen mit zu integrieren, weil ja auch, ich setze mir zum Beispiel in der Follikelphase, also in der ersten Zyklushälfte und um den Eisprung rum, setze ich mir vielleicht ambitioniertere Ziele als während meiner Blutung. Also auch da einfach so ein bisschen für sich selber so mal einzuchecken, okay, wo sage ich denn vielleicht ein Projekt zu oder einen Lauf zu oder wo fühlt sich denn jetzt irgendwie gerade gut an, ein bisschen intensiver reinzugehen und das dementsprechend dann einfach zu planen. Und ich finde gerade den Zyklus betrachten, wenn es um die Regeneration geht, finde ich ganz, ganz wichtig, weil ja eben damit kann man sich oft mehr kaputt machen, als man sich dann Gutes tut durch die zusätzliche Trainingseinheit.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Glaubst du, dass, ich habe eingangs gesagt, ich habe mich noch nie so gut erholt nach einem Rennen wie jetzt dieses Mal. Glaubst du, da spielt der Zyklus mit rein, zu welchem Zeitpunkt vom Zyklus ich mein Ultrarennen hatte und wie schnell ich mich danach erhole?
Ja, das war mein erster Gedanke. Also es macht auf jeden Fall Sinn, in dieser Zeit, wo das Östrogen steigt, dass dann die Erholung auch eine bessere wird. Wir hatten im Vorgespräch schon kurz das als Thema und du, also weil ich das spannend fand, diese Kombination, ihr müsst euch vorstellen, der Zyklus wird gesteuert, einmal schon über die Hormone, die in der Gebärmutter gebildet werden, aber diese werden ausgelöst durch unser Gehirn. Und unser Gehirn ist dementsprechend mit dem Nervensystem gekoppelt und unter Stress reduziert natürlich das Nervensystem erstmal solche Vorgänge wie Fortpflanzung und all sowas. Und deswegen fand ich es ganz spannend, wenn die Ida sagt, sie ist im Wettkampf und im Wettkampf fängt die Periode an, weil eigentlich würde ich erwarten, in diesem Stressmodus macht der Körper das auf keinen Fall.
Ich habe auch gedacht vorher, fein, heute doch nicht. Ja.
Genau. Und dass das in diesem Moment trotzdem passiert ist, war ganz spannend, weil die Ida auch selber gesagt hat, ich hatte so das Gefühl, die ersten 2 Stunden waren rum, ich bin in dem Rennen angekommen, es war alles easy und ich bin einfach gelaufen. Und für den Körper hat das schon ausgereicht, um zu wissen, hey, alles sicher, alles easy, wir können da jetzt loslegen.
Ja, also nächstes Mal muss mehr schlecht laufen. In den ersten 2 Stunden halte ich so fest.
Ja,
das ist wirklich spannend. Also ich finde es super spannend. Ich meine, ich war darauf eingestellt vom Kopf her, dass das so passieren kann, dass das eben zusammenfällt. Ich meine, es ist ja auch immer auf der anderen Seite ein gutes Zeichen, dass der Zyklus regelmäßig kommt. Und einfach langfristig für die Gesundheit, für die Knochengesundheit ein gutes Zeichen. Aber trotzdem war ich in dem Moment im Rennen überfordert. Ich meine, ich habe dann vergessen, meine Flaske aufzufüllen. Ich war kurz, ach Mist, wie kann das jetzt passieren? Und shit, was mache ich? Obwohl das natürlich mir ja auch alle 4 Wochen passiert. Ich meine, es ist nichts ganz Neues. Aber ich war kurz so, shit, was mache ich jetzt?
Ja, Entschuldigung. Habe ich jetzt sehr gebannt zugehört. Ich schaue gerade, ob ich, doch, ich finde die Frage nämlich eigentlich spannend. Das ist noch so eine Zwischenfrage. Kann man wirklich sagen, manche Sportarten eignen sich abhängig davon besser, jetzt mal besonders für Frauen natürlich, als andere? Ist Trailrunning eine Sportart, die sich gut eignet?
Für zyklusbasiertes Training?
Ja.
Also was ich an dieser Thematik einfach schön finde, ist, sobald man sich mit zyklusbasiertem Training auseinandersetzt, setzt man sich mit seinem Körper auseinander. Und das finde ich, egal für welche Sportart, wichtig, um einfach sich selbst kennenzulernen, um für sich selber rauszufinden, wann habe ich diese höhere Belastungsfähigkeit und wann brauche ich einfach mehr Regeneration. Mit Sicherheit Sportarten, die vielleicht eine Kraftbetonung oder eine Schnelligkeitbetonung haben, profitieren vielleicht etwas mehr davon, weil einfach vor allem in der ersten Zyklusphase diese Elemente da so vorrangig sind. Nichtsdestotrotz, je besser natürlich auch ihr eure Regeneration oder Trainingsmanagement organisieren könnt, desto besser natürlich auch für die Läufe. Was so ein ganz spannender Punkt ist eigentlich, eben gerade um den Eisprung rum oder wenn das Östrogen eben sehr hoch ist, die Verletzungsanfälligkeit. Also auch da einfach so ein bisschen vielleicht drauf achten, wenn es dann downhill geht, wenn es irgendwie wirklich schnelle Schritte sind, dass einfach, da ist einfach das Verletzungsrisiko jetzt bisschen erhöht und ja, das kann man jetzt im Blick haben. Gleichzeitig hat man da aber eine höhere Risikobereitschaft, also ist vielleicht einfach so ein bisschen so ein Abwägen.
Das passt jetzt noch ganz gut zu einer Frage, weil ich bin genau in eben jener Phase nächste Woche und habe nächste Woche ein sehr downhill-lastiges Rennen. Optimal also. Und bei mir ging jetzt direkt im Kopf an, oh. Und
ich wollte gerade sagen, nein, lass dich davon nicht verunsichern.
Ja, aber gibt's denn da so, also kann man sich da dann tatsächlich mental sowas von reinsteigern? Und ich würde sagen, ich neige dazu, dass das richtig so einen Stress auslöst, dass ich dann, weiß ich nicht, mir selber schade. Also wie kriege ich das hin, da mental in der Balance zu bleiben?
Also du hast ja vorher selber kurz gesagt, dass du dich eigentlich nicht wirklich erinnern kannst, nach einer längeren Verletzung wieder zurückzukommen, oder?
Ja.
Das spricht ja schon mal sehr dafür, dass vielleicht nicht so viel passieren wird. ich glaube, das ist total individuell. Und da darf auch jeder so ihre Strategien dafür finden, wenn du bisher noch keine Erfahrung damit gemacht hast oder auch nicht für dich der Körper sich irgendwie instabiler anfühlt, dann bitte raus aus dem Kopf. Das sind jetzt so wissenschaftliche Facts, die man da einfach mit anbringen kann. Aber das ist so ein Element, das würde ich vor einem Wettkampf mir eigentlich nicht durch den Kopf gehen lassen, sondern würde mich da eher auf diese positiven Faktoren stürzen und würde mir denken, mega, ich habe richtig Power, heute gebe ich Gas.
Okay.
Die Risikobereitschaft, die wird dich da durch den Sommer tragen.
Schauen wir mal. Was mir übrigens gerade aufgefallen ist, du hast gerade nichtsdestotrotz gesagt. Ich habe das heute noch nicht einmal gesagt.
Ja, das
ist auch aufgefallen. Ich sage das ja sonst immer. Na gut, ich stelle dir mal noch unsere dritte Frage, die in dem Zusammenhang einfach auch ganz gut passt und wo man einfach doch Expertenwissen auf jeden Fall mitbringen sollte. Was ist Red S?
Ja, Red S ist ganz simpel, also übersetzt oder ausgesprochen, das relative Energiedefizit im Sport. Das heißt,
ihr kennt es vielleicht, wenn ihr an einem Tag eine Trainingseinheit hattet und habt nur zwei Oat Bars gegessen oder auf einer langen Distanz.
Das mache ich heute nicht mehr.
Seid ihr an diesem Tag wahrscheinlich im Energiedefizit. Das heißt, ihr habt weniger zu euch zugeführt, Ernährung, also nährstoffmäßig, als dass ihr verbraucht habt. Und unser Körper ist ziemlich clever, der kann das über einen kurzen Zeitraum recht gut puffern und ausbalancieren. Wenn das aber über einen längeren Zeitraum passiert, dass ich dauerhaft in einer Unterversorgung energetisch bin, dann kann ich in dieses Red S reinrutschen. Was einfach bedeutet, dass diese Pufferkapazität von unserem Körper abnimmt, reduziert und eben wir Symptome erkennen, die auch langfristig wirklich gesundheitliche Folgen haben können. Bei Frauen wird es relativ schnell deutlich oder spürbar über eben die Periode bleibt aus. Also da haben wir einen ziemlich guten direkten Marker. Bei Männern geht es nicht so schnell, heißt aber nicht oder ist nicht so deutlich erkennbar, heißt aber nicht, dass es nicht passieren kann. Weil auch noch dann im Hintergrund, also eben vor allem geht es dann auch ganz stark um die Knochendichte, also der Stoffwechsel im Knochen, der wird reduziert, die werden nicht mehr so stark versorgt. Ermüdungsbrüche, die Ida hat es vorhin schon gesagt, kommen dann häufiger. Und vor allem langfristig tendieren die Frauen dann zu Osteoporose. Und gerade wenn wir altern, ist das natürlich ein Aspekt, den wir eigentlich vermeiden wollen. Gerade auch wenn wir die Wechseljahre noch vor uns haben, weil die das Ganze nochmal begünstigen. Also natürlich, je besser wir uns in den jungen Jahren da ausrüsten, desto besseren Puffer haben wir in unserem Alterungsprozess. Und auch Themen wie Schilddrüsenunterfunktion, unser Immunsystem ist geschwächt, auch psychisch, also wir haben depressive Verstimmungen, wir haben Schlafstörungen, das alles, was damit dazukommen kann. Also wirklich, es erschwert den Alltag und es reduziert einfach die Gesundheit und ist wirklich, wirklich sehr gefährlich. Da fließt eben das, was ich vorhin meinte, auch so ein bisschen mit rein, wenn unser Nervensystem so überladen ist und so viele Reize eigentlich reinkommen und wir zu wenig versorgt sind, dann hört der Körper eben auf, diese Funktion zu unterstützen, weil er einfach so im Überlebensmodus ist, dass er versucht, irgendwie über Wasser gehalten zu werden und ja, zu überleben.
Ja, sehr spannend, vor allem auch den Punkt, dass es nicht nur Frauen betrifft. Ich glaube, das wird ganz oft einfach so abgekürzt dargestellt, dass es vor allem Frauen betrifft, aber dass es auch die Männer betreffen kann.
Die Schwierigkeit ist natürlich schon, gerade bei Männern, das sind keine offensichtlichen Symptome. Jetzt, also häufig erlebt man dann vielleicht auch die Männer und also im sozialen Kontext und alles cool, also fällt mir nichts auf, super Typ, hat vielleicht gute Laune und hat auch seine, also kann performen, bringt Trainingsleistung. Für denjenigen selber fällt es dann schon ein bisschen auf, oh, eben, ich bin immer so belastungsfähig oder die Trainingsleistung reduziert sich, die Ergebnisse fehlen oder genau bleiben aus. Der Schlaf wird schlechter, aber sich das einzugestehen, ohne so ein offensichtliches Symptom irgendwie zu haben, ist, glaube ich, noch mal schwerer als Frau, wenn wirklich der Zyklus ausbleibt und man ja auch von außen viel eher sagen kann, hey, hier ist aber Alarmstufe, wir achten jetzt darauf. Also ich habe das auch, ich erlebe das auch bei Sportlerinnen, wie lange dann der Weg trotz allem ist, wenn es einmal erkannt ist, hey, meine Gesundheit leidet jetzt da wirklich gerade drüber, dann ist aber vielleicht die sportliche Leistung am Höhepunkt und dann stellen sich die Sportlerinnen die Frage, jetzt muss ich aber abwägen, gehe ich das Risiko ein, dass meine Leistung sich reduziert oder möchte ich jetzt auf meine Gesundheit schauen? Und es ist wirklich eine Gratwanderung und dieser Prozess, aber wenn die wirklich dann gut begleitet sind, kann oft auch noch Jahre dauern.
Und ich glaube, gerade als Athlet, Athletin ist es natürlich auch super hart, weil man hat eben jenen Dickkopf und man hat natürlich auch eine gewisse Leidensbereitschaft, da dann wirklich irgendwann zu sagen, nee, ich beiß mich da jetzt eben nicht durch, sondern ich mache vielleicht sogar einen Schritt zurück und pack meine Gesundheit in den Vordergrund.
Auf jeden Fall. Und man hat ja auch schon für sich selber über Jahre eine Strategie entwickelt, wie man sein Training, seine Tagesabläufe, alles gestaltet, denkt, es funktioniert. Und wir sind ja auch als Menschen eher so die Typen, dass wir proaktiv irgendwas in die Hand nehmen wollen. Also es fällt uns leichter, irgendwas für etwas zu tun und aktiv zu sein, als dass wir passiv uns zurücklegen und darauf vertrauen, okay, es wird alles gut. Ich muss jetzt einfach, die bessere Lösung ist, die Füße hochlegen. das fällt uns ja ganz, ganz schwer. Und häufig stecken dann schon ja auch Ernährungsmuster dahinter, dass einfach da viele Glaubenssätze dann auch sehr präsent sind, die einen ja dann blockieren und davon abhalten, so leicht ins Meeressen zu gehen.
Ein, zwei Glaubenssätze diesbezüglich?
Ja, zum Beispiel, wenn ich wenig wiege, dann bringe ich bessere Leistung. Im Hobbysport, finde ich, kommt mir das öfters unter. Mehr so quasi, dass man den Körper dazu zwingt, Leistung zu bringen ohne Ernährung. So bisschen, ich beweise mir das, dass mein Körper das kann. Das ist gar nicht so selten. Kohlenhydrate sind immer schlecht. Und das muss ich wirklich sagen, das finde ich im Ausdauersport total super, dass das schon so einen Platz und mittlerweile ein Standing eigentlich gefunden hat, dass auf jeden Fall mal die Trainingssession oder der Wettkampf versorgt wird. Das finde ich ganz, ganz cool. Und dann geht es einfach weiter, dass drumherum die Gesamtversorgung, die Energiezufuhr über den gesamten Tag auch einfach ausreichend im Blick behalten wird.
Ja, super spannend. Also ich bin froh, dass wir dich als Expertin heute dabei hatten. Ich habe auf jeden Fall auch noch was dazu gelernt. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt die Runde für Fragen. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wer hat Fragen? Wer traut sich? Wir haben ein Mikro dafür. Das ist schon jemand sehr, sehr mutig.
Hi. Hallo? Es ist grün, aber es tut nichts.
Du darfst auch schreien sonst.
Ich darf auch schreien, okay. Ja. Dann eine Frage an euch beide. Jetzt, hi. Eine Frage an euch beide. Wo seht ihr denn den Trailrunning-Sport in den nächsten 5 Jahren? Und wenn ihr euch was wünschen könntet, was wäre das?
Ja, kleine Frage.
Ganz kurz, dieser Wunsch, bezieht er sich auf diese Entwicklung des Trailrunning-Sports oder ist das einfach nur eine zweite unabhängige Frage davon?
Ursprünglich war sie gedacht auf die Entwicklung des Trailrunning-Sports. Okay. Falls sie dir noch was anderes wünscht, kannst du das natürlich auch gerne ergänzen. Okay.
Magst du anfangen? Oder?
Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Frage, eine große Frage. Ich habe schon das Gefühl, dass Trailrunning weiter wächst, dass es weiterhin ein Hype ist. Ich würde mir wünschen, dass es nicht immer und immer mehr Events werden, weil ich das Gefühl habe, es gibt eh schon so viele Events, dass man sich kaum vor Events retten kann und dass es wichtiger wäre, ja, zu schauen, dass uns die Trails möglichst lange erhalten bleiben. Ich würde mir schon wünschen, dass der Trend sich auch ein bisschen, und das spricht ganz entgegen dem, was ich selber tue, ein bisschen mehr hin, hey, kurze Strecken sind auch super cool, das müssen nicht immer die Ultras sein, entwickelt. Und dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass die Frauenquote so groß wird, dass es 50-50 ist mindestens. Das wären so meine Wünsche.
Also ich glaube tatsächlich auch, dass in 5 Jahren da noch richtig, richtig viel passiert. Ich glaube, Trailrunning wird auch echt noch einfach weiter wachsen. Vielleicht sogar so weit, wie man sich jetzt einfach noch nicht vorstellen kann. Ich glaube, dieser Sport ist gerade so im Kommen. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, weil man hört ja hier und da schon, manche Events planen so und so viele Starter, Starterinnen in Zukunft. Das wird sehr spannend. Ich hoffe einfach nach wie vor, dass wir nicht so ganz vergessen, woher wir mal gekommen sind und dass dieser Punkt Natur einfach weiterhin diese Relevanz erfährt, die er hat, weil ohne die Natur könnten wir das Ganze nicht betreiben. Dass halt die Trails nicht noch vollgestopfter werden mit Leuten. Auf der anderen Seite versteht man natürlich auch, dass dieser Boom irgendwie auch ja willkommen geheißen wird. Dieser Punkt mit den kürzeren Distanzen, den fühle ich sehr, den hätte ich auch sofort genannt. Das mit den Frauen natürlich auch. Aber ich bin auch ein bisschen gespannt, wo es hingeht. Also ich meine, wir würden nicht hier sitzen, wäre diese Entwicklung nicht. Von daher, es ist immer so und so. Was ich mir vielleicht noch wünschen würde, ist, dass es einfach auch authentisch bleibt. Dass es nicht irgendwie so ein trendiger, extrem Hype wird, wo auch dann ganz viel einfach nicht mehr so ist. Also, dass einfach dieser Sport nicht mehr gefühlt wird, sondern halt einfach nur aufgrund von Trends gelebt wird. Das fände ich sehr, sehr schade. Ja.
Ja, danke für die Frage. Gibt es noch mehr Fragen?
Ich würde das ganze Thema Ernährung im Alltag interessieren. Also Wir reden immer darüber, wie ernähren wir uns während des Rennens, während des Laufens, aber wie managt ihr das ganze Thema Ernährung im Alltag? Also Meal Prepping, direkt nach dem Training essen, zählt ihr Kalorien, kommt ihr auf eure Kalorien? Ich meine, das hängt auch mit dir her aus.
Ich versuche die Frage jetzt nochmal für unsere Audiospur zu wiederholen. Ja, also die Frage war, ja, wie wir das ganze Thema Essen im Alltag handhaben, im Training, ob wir Kalorien zählen, ob wir Meal Prepping machen, wie das da aussieht.
Okay, da war er wieder. Also Meal Prepping mache ich tatsächlich nicht. Ich wurde erst letztens in einem Podcast gefragt, ob ich mir dann in der Off-Season auch mal erlaube, Schrott zu essen. Ich würde sagen, ich versuche schon eine möglichst locker zu sein, weil das ganze Thema Ernährung angeht, muss aber auch so ehrlich sein, ich habe einen gewissen Background mit dem Thema Ernährung und werde da wahrscheinlich jetzt nie zu 100% sagen können, ich bin 100% Genießerin und esse einfach so, wie ich Lust und Laune habe. Was ich schon bei mir merke, ist, dass ich viel mehr drauf schaue, also auf diese Verteilung von Proteine, Kohlenhydrate etc. und mir da einfach schon einen Ticken mehr Gedanken mache, auch ein bisschen lieber koche, auch wenn das meistens eher noch der Toni übernimmt. Nichtsdestotrotz ist da jetzt, aha, da war das Erste. Es ist einfach, ich versuche einfach möglichst normal zu essen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ernährungsberatung, ich habe keinen Ernährungsplan. Ich versuche einfach zu essen, wenn ich Hunger habe und da in mich reinzuhören und auch das Thema Genuss, so wie es halt geht, zuzulassen. Ja, das wäre so.
Ja, es ist bei mir relativ ähnlich. Also ich würde sagen, ich bin niemand, der super gesund ist, im Gegenteil. Und es gibt auch nichts, was ich mir nicht erlaube. Ich höre extrem auf mein Bauchgefühl. Es gibt Tage, da habe ich extrem viel Hunger und Appetit und lasse es auch so zu. Es gibt Tage, da fällt mir auf, oh, jetzt sollte ich heute aber nochmal was Warmes essen. Das ist sonst nicht gut mit dem Training. Aber es ist immer Bauchgefühl. Es ist nicht so, dass ich es tracke. Kommt aber auch daher, dass eben damals zu Internatszeiten, wo wir gewogen wurden, hatten wir Ernährungstagebuch zu führen. Und da war es nie, hey, schau, dass du auf so und so viel Protein kommst, schau, dass du auf so und so viel Kohlenhydrate kommst, sondern echt, schau, dass du immer ein kleines Defizit hast, dann nimmst du nicht zu. Und deswegen hat das für mich einfach so einen ganz ungesunden Touch. Und immer, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich irgendwo mir die Kalorien durchlese, denke ich, nee, das machen wir nicht mehr. Deswegen, ich würde auch sagen, dass ich sehr, sehr nach Bauchgefühl gehe. Und ich liebe Desserts für mein Leben. Also ich...
Ganz kurz, weil ich weiß nicht, wann das war, aber ich einmal, wo ich bei euch zu Besuch war, das weiß ich noch genau, und wir waren einkaufen. Und das war kurz, vielleicht war das sogar am Geburtstag von dem Podcast, weiß nicht, was war kurz nach Ostern. Und das Erste mitunter, was in diesen Einkaufskorb gewandert ist, waren zwei Lindhasen. Weißt du das noch?
Ja, du hast einen bekommen.
Ja. Also so viel zu dem Thema, also gerade diese ganzen Lind-Schokoladensachen und so weiter, es wäre höchst traurig, würde das rausgestrichen werden. Von daher, ich glaube, das zeigt einfach auch so ein bisschen, ich meine, Tiramisu ist bei der Ida ganz oben auf der Liste zum Beispiel, ich glaube, deswegen, ja, versuchen wir da, glaube ich, einen ganz, ganz gesunden Umgang mit zu pflegen.
Das finde ich richtig cool. Ich würde mich da nochmal gerne einschalten, weil es gar nicht so leicht ist, so ein gesundes Verhalten zum Essen zu haben. Du hast es gerade angesprochen, du gehst ein bisschen nach Bauchgefühl oder einfach nach Hunger. Ihr müsst euch ja vorstellen, wenn jetzt lange Einheiten sind, wenn Wettkämpfe sind, das, was da an Energie verbrannt wird, das hat man keine Chance, am gleichen Tag wieder zuzuführen. Und der Körper holt sich das einfach über mehrere Tage dann danach noch in Folge. Also das ist ganz normal und physiologisch, dass der Körper dann auch ein höheres Hungergefühl hat, weil er einfach die Speicher wieder auffüllen muss. Und in so einem Falle dann zu sagen, nee, aber heute ist mein normaler Kalorienintake schon erreicht, ich nehme jetzt nichts mehr zu mir, das ist genau wieder das, was dann so nach und nach eigentlich in so ein Defizitsyndrom einrutschen lässt. Also von dem her finde ich das super wertvoll und ja auch, man kann ja auch die Lebensmittel funktionell betrachten. Also einfach so wirklich, ihr braucht sie als Brennstoff, ihr verbraucht sie ja wirklich in diesen sportlichen Einheiten. Und nur weil ihr jetzt euer Training beendet habt, heißt das ja nicht, dass der Körper aufhört mit diesem Verbrauch und ihm da einfach noch das Unterstützen mit dazugeben.
Ja, ich merke das auch ganz doll an freien Trainingstagen. Also wenn ich mal einen freien Trainingstag habe, habe ich das Gefühl, ich habe die ganze Zeit Hunger. Egal, was ich sehe, ich will jetzt essen. Und das muss man dann auch zulassen. Aber das ist, an den Tagen fällt mir das halt extrem auf. Ich habe das Gefühl, mein Körper ist nicht ausgelastet. Also ist der
total. Und viele haben ja da aber genau das Gefühl, ich habe ja gar keine Sporteinheit, also ich verbrauche jetzt ja nicht mehr. Warum sollte ich denn dann mehr zuführen? Und wenn das dann noch gerade in die zweite Zyklushälfte mit dazu fällt, wo ich eh einen höheren Verbrauch habe und mehr Nahrung zuführen sollte, dann habe ich natürlich das Doppelminus und dementsprechend da wirklich richtig gut drauf achten. Und ich finde auch immer so ein Appell, ich meine, die zwei machen das als ihren Job, die können sich den ganzen Tag darum kümmern und mit auseinandersetzen oder einplanen. Viele, die das im Alltag nebenher irgendwie unterkriegen müssen, die haben ja oft gar nicht die Zeit und dieser Stressfaktor, dieses Organisatorische, das fließt ja da noch wahnsinnig mit rein und oft hat man dann so das Gefühl, man muss ganz perfektionistisch jetzt das alles noch planen und manchmal macht es dann mehr Sinn, wirklich einfach sich aufs Gefühl zu verlassen, einfach mal auf die Lust so ein bisschen zu verlassen und zu sagen, boah, jetzt brauche ich süß und jetzt brauche ich herzhaft und das ist die Menge. Und dann weiß der Körper das eigentlich ziemlich gut.
Sehr schöne Frage. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage.
Hi. welchen Stellenwert hat Laufen für euch in eurem Alltag? Also sagen wir mal fast forward, 20 Jahre, ihr könnt vielleicht nicht mehr vom Trailrunning leben. Lauft ihr immer noch genauso viel, genauso gerne? Macht ihr vielleicht eine Alternativsportart? Ja.
Ich finde das eine sehr schöne Frage, vor allem, weil ich finde, das ist so eine Frage, bei der ich das Gefühl habe, dass wir uns manchmal unterscheiden. Weil ich sage immer sehr gern von mir, ich bin Ida die Läuferin und du sagst immer so gern von dir, du bist Kimi und nicht nur die Läuferin. Und das beschreibt uns, glaube ich, ganz gut. Also um für mich zu sprechen, ich liebe das Laufen und ich kann mir es nicht vorstellen, ein Leben ohne Laufen. Aber natürlich werde ich an irgendeinem Punkt keine Rennen mehr machen. Und in meinem Idealszenario ist es so, dass ich irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich sage, hey, bis hierhin war das meine Profikarriere, jetzt laufe ich nur noch für mich zum Spaß. Und ich hoffe, dass ich diesen Zeitpunkt treffen werde. Das kann man nie wissen, es sagt sich jetzt davor immer leichter. Aber ich habe einfach so eine Freude am Laufen selber. Ich habe so oft das Gefühl, dass es die Rennen gar nicht bräuchte, dass ich mir da nicht so viel Sorgen mache. Und einfach glaube, dass das Laufen halt in gewisser Weise immer ein großer Teil meines Lebens sein wird. Wie ist es bei dir, Kimi?
Also ich glaube tatsächlich, es ist ganz spannend, dass du das fragst, weil ich musste bei den letzten Läufen da oft drüber nachdenken, was wäre denn so ein bisschen mein Wunschszenario nach meiner Laufkarriere, ob ich dann wirklich noch Lust aufs Laufen habe oder ob ich es wirklich irgendwie mal für eine Zeit lang gar nicht mehr mache. Ich habe keine Ahnung, was dann passieren wird, aber ich merke schon, dass ich jetzt gerade ist es super toll und super spannend und ich bin sehr offen für das, was noch hoffentlich passiert so, aber ich merke schon, dass ich irgendwann für mich auch dann entscheiden möchte, jetzt rückt das Laufen ein bisschen in den Hintergrund. Und ob das dann tatsächlich so ist, dass ich dann, weiß ich nicht, nur noch Fahrrad fahre oder was auch immer, schwimmen. Aber
ich distanziere mich von der Antwort.
Sehr gut. Eiskunstlauf. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber schon auch, das muss man auch sagen, ich liebe das Laufen auch und ich glaube auch, ich bräuchte die Wettkämpfe nicht und ich glaube, ich würde trotzdem auch noch laufen. Deswegen glaube ich schon, dass das Laufen irgendwie immer ein Part von mir bleibt, aber ich freue mich schon auch so ein bisschen dann auf die Zeit, wenn irgendwann dann mal auch kein Trainingsplan mehr da ist und keine Wettkämpfe und ich dann irgendwie laufen kann, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Aber ja, mal schauen.
Ich finde, das war eine sehr schöne Frage, um so zum Ende zu kommen. Wir sind jetzt schon lange, lange am Reden. Ich freue mich sehr, dass wir hier diesen Podcast zusammen gemacht haben. Vielen Dank dir nochmal, Tammy. Ich glaube, das hat uns sehr bereichert. Und vielen Dank dir, Kimi.
Ich muss noch was sagen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Und zwar diese wunderschönen Goodie-Bags, die ihr da seht, mit unserem wunderbaren Cover und allem drum und dran. Ihr dürft jetzt gerne raten, wer das von uns beiden gemacht hat.
Danke. Ja, das war die Überraschung. Also nicht, dass ihr denkt, es kommt noch die Tanzanlage. Das war nicht die Überraschung. Ich habe die Nachrichten dazu gelesen. Die Überraschung war
sehr schade. Nee, aber ich wollte einfach sagen, vielen Dank Ida und auch Johannes für eure Organisation. Danke an die Base 5. ich muss wirklich sagen, ich bin mehr oder weniger einfach aus München angefahren, habe mir zwei Fragen aufgeschrieben und die Begrüßung vorbereitet. Deswegen muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank an deine Mühe, ans Ausschneiden, ans Ausdrucken, ans Vorbereiten. Ich habe meine Tasche gestern bekommen, das war meine Überraschung, falls ihr die letzte Folge gehört habt. Das wusste ich nämlich auch nicht und deswegen vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Und ich schließe mich an. Vielen Dank an die Base 5. Und ja, wir sind einfach froh, dass ihr alle da wart. Also auch vielen Dank an euch fürs Kommen.